Familie.
Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Spuren im Schnee. Spuren im Schnee. Was mich an schneebedeckten Landschaften seit jeher fasziniert, sind Spuren. Spuren im Schnee. Schon der große deutsche Schriftsteller Kurt Tucholsky wusste, es gibt keinen unbefleckten Neuschnee. Wenn du aufwärts gehst und dich hoch aufatmend umsiehst, was du doch für ein Kerl bist, der solche Höhen erklimmen kann, du ganz allein, dann entdeckst du immer Spuren im Schnee. Es ist schon einer vor dir da gewesen. So hatte er das geschrieben. Einer war schon vor dir da. Aber wer? Schon vor mehr als 50 Jahren umtrieb den Neuseeländer Edmund Hillary diese Frage, als er mit seinen Leuten tagelang in einer Holzhütte am Himalaya ausharrte, in der Hoffnung, Yeti, den gigantischen Schneemenschen, zu Gesicht zu bekommen. Oder zumindest seine Spuren. Spuren beflügeln die Fantasie. Die Schlüsse, die sich aus ihnen ziehen lassen, sind nur zu oft im Ungefähren zu verorten. Man kann sich nie sicher sein. Dieser Abdruck hier zum Beispiel, eine Krähe kann es nicht sein. Und auch der Abdruck eines Pferdehufs ist ein anderer. Ein riesiger Abdruck und das mehrfach. Schau mal, die Abstände zueinander sind gewaltig. Wer hierher gegangen ist, könnte am Ende eine Körpergröße von gut und gern 3 bis 4 Metern aufweisen. Bist du dir sicher, fragt mein Begleiter mich und deutet in die kahlen, schneebedeckten Wipfel der Bäume, die sich nur noch recht schwach vor dem wolkenverhangenen Himmel abzeichnen. Es wird gleich dunkel, sagt er. Ganz sicher bin ich mir nicht, sage ich, aber ziemlich sicher. Es ist Yeti. Hier hat er den Boden aufgewühlt und womöglich nach Wurzeln oder Gräsern gesucht. Die Russen glauben ja, dass er Hafer frisst. Die Amerikaner sind der Meinung, er fresse Fleisch. Alles, was er an Fleisch bekommen kann. Vermutlich ist es eher eine Herde von Schafen, die hier mit ihrem Hirten vorbeigezogen sind, sagt mein Begleiter, ein junger Kerl übrigens, der mir eben noch sein Problem geschildert hat. Seine Unsicherheit, eine junge Frau betreffend. Die beiden nämlich sind seit kurzer Zeit ein Paar. Spuren im Schnee. Es sind keine Schafe hier vorbeigezogen, sage ich und deute erneut auf den Boden. Wir hätten das auch sehen müssen. Schafe kannst du im Schnee nicht erkennen, sagt mein Begleiter. Erst recht nicht, wenn der Hirte einen weißen Fellmantel trägt und der Hund ein Husky ist, ein weißer Husky. Er mag recht haben. Vermutlich nämlich könnte gerade vor uns jetzt in der Dämmerung auch eine junge Frau im Brautschleier auf einem Schimmel sitzend unseren Weg kreuzen, ohne dass wir Ross und Reiterin wahrnehmen würden. Alles weiß, ganz in weiß. Aus einer der vorbeiziehenden Wolken beugt sich eine Gestalt ein wenig nach vorn und winkt uns zu. Das ist Roy, Roy Black. Ich erkenne ihn sofort. Schön, dass ihr mich nicht vergessen habt, ruft er zu uns herunter. Dann zieht er mitsamt der Wolke weiter und verschwindet hinter einer Anhöhe. Roy Black. Ich sagte ja, Spuren im Schnee beflügeln die Fantasie. Ein Zufall übrigens, dass mein Begleiter auf einen ganz ähnlichen Namen hört. Nicht Roy, aber Ray. Sein Mädchen hat ihm gesteckt, dass es im Sommer hinter der Bühne eines Festivals einen amerikanischen Musiker kennengelernt hat. Sie ist mit ihm in den Wald gegangen und hat ihm, Ray, nun ganz offenherzig erzählt, was sie mit dem Musiker im Wald erlebt hat. Und dass sie gelegentlich immer noch an ihn denken muss, auch das hat sie ihm gestanden. Was soll ich nur tun, hat Ray mich vor einer Weile bereits gefragt, und ich habe ihm geraten, den Wohnort des Musikers in den Staaten auszumachen und seinem Mädchen ein entsprechendes Flugticket zu schenken. Und dann? Sie wird es zerreißen und dir lachend um den Hals fallen. Sei dir sicher, sage ich. Spuren im Schnee. Ich kann sie stundenlang betrachten. Von links nach rechts, rechts nach links, oben nach unten. Betrachten, ja. Aber sie lesen? Nein. Den Job müssen Spurenleser erledigen. Dies hier ist nun mal am Ende eine Musiksendung. Ein anderer Job, bei deren Titelauswahl man ein ums andere Mal ins Grübeln kommt. Es ist so schwer. Ist es passend? Ist es verquer? Nehmen wir nur mal an, diese Spuren hier, von links oben kommend von da vorn, menschliche Fußspuren, in diesem Fall ist jeder Zweifel ausgeschlossen, Menschen. Diese Spuren also hätten die Mitglieder der Gruppe Deichkind soeben hinterlassen. Da hinten gehen sie. Hallo Deichkind. Hallo. Sagt mal, kennt ihr den Weg zur nächsten Ortschaft? Der Ray hier und ich, wir beide, wir haben mächtig Hunger. Like mich am Arsch, würden Deichkind womöglich sagen, eine ihrer neuesten Sprachschöpfungen. Bekannt, oder? Großartig. Aber diese Schlauchboot-Happenings auf der Bühne, dieses hier noch und da noch immer mehr, das ist einfach nicht meine Tasse Tee. Like mich am Arsch. Mir fällt dazu immer diese alte Familienshow ein, die wir damals mit der ganzen Sippe auf dem Sofa vor dem Fernsehgerät verfolgen mussten. Spiel ohne Grenzen mit Camillo Felgen, der sich just, wo ich jetzt an ihn denke, übrigens aus einer besonders dunklen Wolke herausbeugt, die gerade vorüberzieht und uns begeistert zuwinkt. Salzstangen wirft er und er ruft, schön, dass ihr mich nicht vergessen habt. Wie könnten wir? Immerhin war seine Show am Ende schon so etwas wie die Blaupause für das, was jetzt als Dschungelcamp ein ums andere Mal für Furore sorgt.
What are you doing here?
Washing away the tears.
Grenzen, Spiele ohne Grenzen, Dschungelcamp. Mal all die Details und das übliche Wenn und Aber außen vor gelassen. Nicht zuletzt sind und waren die Teilnehmer hier wie da schließlich ausnahmslos an der frischen Luft. und ich wüsste nicht, was dagegen zu sagen ist. Auf Wiedersehen, Camillo Felgen. Ich schaue heute Nacht in der Spätvorstellung nicht das Dschungelcamp allein. Ich ziehe mir auch den Bachelor noch rein. Diese Fußspuren hier sind etwas klein. Es könnten die von Slater Kinney sein, deren Namen sich übrigens korrekt Slater Kinney spricht. Ein Hörer wies mich letztens darauf hin, nachdem er meinen Fehler bemerkt hatte. Er arbeitet bis spät in die Nacht in einem Pornoshop. Dabei war ich bisher der Meinung, die meisten der jetzt noch Anwesenden säßen in einem Taxi. Spuren im Schnee, sie richtig zu lesen. Leicht ist das nicht. Ganz kurz zwischendurch etwas zu den musikalischen Spuren, die wir hier zuletzt gehört haben. Sie führten einmal zum neuen Album von Björk und gerade verklungen das neue Album Earth Sick, heißt es, von der Dänin Oland, die ich, das will ich hier einfach auch mal loswerden, ungemein schätze. Spuren im Schnee. Ich wende mich Ray zu, meinem Begleiter, und sage erneut: Diese Spuren hier stammen unmöglich von einer Schafsherde nebst Wachhund und Hirten. Wenn überhaupt, dann ist es Pan, der Hirtengott, der hier womöglich gemeinsam mit Yeti vor kurzem unseren Weg gekreuzt hat. Ray blickt mich fragend an. Pan? Ray ist jung, dazu ist er heillos verliebt. Was hat das mit Pan zu tun, wird er sich denken. Nun ja, Pan, ich selber hätte ihn offen gestanden hier in der Gegend gar nicht vermutet, sondern eher im griechischen Raum. Dort ist er ja auch aufgewachsen, als Sohn der Dryope. Leider kennt die griechische Mythologie derart viele Dryopes, dass ich mich oft frage, welche von diesen Halb- oder auch Nebengöttinnen nun eigentlich tatsächlich seine Mutter war. War es am Ende die Tochter des Eichenmannes, Dryops, die sich mit Apollon einließ, dem Gott der Dichtung und der Musik, das würde hier gut passen, jenem Apollon, der sich zunächst in eine Schildkröte verwandelte, weil er wusste, dass Dryope diese Tiere besonders mochte. Sie drückte ihn dann auch folgerichtig innig an ihre Brust. Woraufhin freilich er sich in eine Schlange verwandelte, um so die anderen anwesenden weiblichen Wesen zu verschrecken, was ihm gelang. Oder war es am Ende doch die Eichennymphe Dryope, die sich mit Hermes einließ und ihren Sohn Pan eben verstieß, weil er bei der Geburt bereits einen Bart trug und erkennbar Ziegenfüße hatte? Wahrscheinlich ist, dass sie es war, die ihn verstieß, der am Ende auf Kreta gelandet sein soll, ständig übrigens mit einer Panflöte in den Händen. Aus einer weiteren Wolke, die sich gerade anschickt, vorbeizuziehen, winkt nun jemand, der nicht Pan ist. Nein, das ist Brian Jones, über dessen Leben mit den Rolling Stones bis hin zu seinem Tod durch Ertrinken 1969 im eigenen Swimmingpool nahezu alles erzählt ist. Weniger bekannt ist heute womöglich, bis heute womöglich, dass Brian Jones die vermutlich beste und abgefahrenste Panflötenplatte aller Zeiten in hohem Maße mitzuverantworten hat, indem er 1968 die Arbeit mit marokkanischen Flötenspielern aus dem kleinen Bergdorf Jujuka aufnahm. Resultat: Brian Jones presents The Pipes of Pan at Jujuka. Schade, dass mir diese Platte innerhalb all der Jahre irgendwann abhanden gekommen ist. Spuren im Schnee. Wie ich daran denke, stampfe ich mit meinem rechten Fuß verärgert und enttäuscht in das blütenweiße Weiß und hinterlasse einen gigantischen Fußabdruck. Nachfolgende Spaziergänger werden nun denken, Yeti sei hier entlang gegangen. Beim Pan sollen sie doch.
Ich seh nur Bäume, Wälder überall. Ich mehr auf einmal. Ich bin ein Tier hier, ein scheiß Tier hier. Ich bin ein Tier hier. Beton. Ich will zurück. Zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück. Ich will zurück. Zurück. Zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück. Ich will zurück, zurück zum Beton, zurück, zurück. Da ist der Mensch noch Mensch, da gibt's Liebe und Glück. Zurück, ich will zurück. Ich will Beton pur. blauer Himmel, blaue See. Hoch lebe die Beckonfee. Kleine Vögel, Fische, Pflanzen. Ich will nur auf Beton tanzen. Zurück. Ich will zurück.
Spuren im Schnee. Kaum erkennbar sind sie noch jetzt, wo es wirklich dunkel geworden ist. Ray und ich haben uns heillos verlaufen und sind am Ende doch an eine Straße gelangt, die bereits nach kurzer Zeit in die nächste Ortschaft führt, wo wir überdies zügig einen Gasthof finden. Soweit so gut. Wäre da nicht ein älterer Mann, der, während die dampfenden Teller bereits vor uns stehen mit dem Essen, nun anhebt und uns die Geschichte des Hauses erzählt, die Geschichte dieses Gasthofs zum Wilhelm, so heißt er nämlich. Der ältere Mann beginnt zu erzählen. Es war einmal ein Mann, der lebte im 19. Jahrhundert. Der hörte auf den Namen Wilhelm, Wilhelm Schäfer. Er eröffnete ein Wirtshaus und nannte das Zum Wilhelm. Wilhelm Schäfer hatte 4 Kinder. Sein Sohn Erich kam während des Kriegs in englische Gefangenschaft, heiratete anschließend eine Engländerin und blieb mit ihr in Essex. Die 3 Töchter von Wilhelm Schäfer freilich blieben im Ort. Die älteste von ihnen, Ellie, heiratete einen hiesigen Brauereibesitzer, Hans Göbel. Die 2. Tochter Lina heiratete einen Malermeister. Die jüngste Tochter Erna nahm sich einen Steinmetz aus dem Odenwald, der hieß Jakob Vornhof, und war als Soldat in den Ort abkommandiert worden, um dort französische Kriegsgefangene zu beaufsichtigen. Erna und dieser Jakob hatten 2 Söhne. Der eine von ihnen, Klaus, wurde Braumeister. Der andere, Wilhelm, erlernte zunächst den Beruf seines Vaters und wurde Steinmetz. Als der Vater starb und die Mutter schwächelte, übernahm Wilhelm die Gaststätte. Zum Wilhelm. Zusätzlich eröffnete er in den 70er Jahren eine Diskothek, die ihm aber nichts weiter einbrachte als einen riesigen Schuldenberg. Berühmt war Wilhelm für seine Kochkünste. Seine Hähnchen waren auch jenseits der Ortsgrenzen bekannt. Auch für seinen derben Humor und seine schnoddrige Art war er regelrecht berühmt. Wenn das Gasthaus brechend voll war, herrschte er seine Gäste oft an, sie sollten sich doch bitte selber ein Bier zapfen. Er habe jetzt keine Zeit. Vor 6 Jahren ist er gestorben. Die Gaststätte, so zeigte sich schnell, war hoch verschuldet. Niemand seiner Verwandten wollte das Erbe antreten. Da sich auch sonst kein Käufer fand, wurde die Gaststätte schließlich im letzten Sommer versteigert und von 9 ehemaligen Stammgästen für insgesamt 25.000 Euro erworben. Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten wurde die Gaststätte dann im Winter, eine Woche vor dem Beginn der Kirmes hier im Ort, neu eröffnet. Was nun noch fehlte, war ein richtiger Wirt. Und auch der ist am Ende gefunden worden. Es handelt sich dabei um einen Inder, der mit seinem Schwager nationale und internationale Speisen anbietet. Die Stimmung in der Kneipe zum Wilhelm erleben Sie ja gerade und sicherlich werden Sie auch einen Hauch des alten Wilhelms noch verspüren können, sagt der ältere Mann und beendet damit seine Erzählung. Es ist sehr gemütlich hier und das Essen schmeckt ausgezeichnet, sage ich. Und Ray nickt zustimmend heftig mit dem Kopf. Nur die riesigen Vertiefungen im Boden dort auf dem Weg zur Treppe nach unten finde ich persönlich etwas rätselhaft, ergänze ich in Richtung des Mannes. Es sind Spuren, sagt er, Fußspuren, die sich niemand hier erklären kann. Gute Nacht und gute Gespräche mit Jürgen Domian im 1Live Talkradio.